SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Herrlicher Klamauk erwartet sie heute, denn keiner verdreht so schön abgedroschene Redensarten wie der Autor Oliver Maria Schmidt.
Das war nun der berühmte Tropfen Wein, möglicherweise ein ganz ordentlicher italienischer Tafelwein, der dem Fass die Krone ins Gesicht schlug.
Nicht büchnerpreisverdächtig, aber saukomisch. Mehr zum Roman Koma See gibt es gleich hier im Lesenswert Magazin. Und was zu feiern gibt es auch. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. In Berlin findet Anfang Juni der Kongress Neue Kapitel statt. Wir sprechen gleich mit der Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friedrichs. Vorher gibt's noch einen Blick auf die bewegte Geschichte des Börsenvereins, übrigens der älteste Branchenverband Europas. Jetzt aber erstmal Musik, die kommt heute von der südafrikanischen Singer-Songwriterin Alice Fibilou. Seit 2013 lebt sie in Berlin und ihr Album heißt Shelter. Musik von Alice Fibilou. Sie hören SWR Kultur, das Lesenswert Magazin. 41 verschiedene Währungen gab es im Jahr 1825 im Deutschen Bund. Ein Flickenteppich aus Kleinstaaten. Um das Geschäft mit Büchern besser zu organisieren, wurde in Leipzig vor genau 200 Jahren eine gemeinsame Abrechnungsbörse gegründet. Da sieht man mal, wie wichtig die Ware Buch war. Jedenfalls kommt daher der Name Börsenverein des deutschen Buchhandels. Gegründet aus handfesten wirtschaftlichen Interessen, aber bald schon auch ein wichtiger Akteur in den Bereichen Kultur und Politik. Aus Anlass des 200. Geburtstags ist jetzt ein Band erschienen, der die Geschichte des Börsenvereins nicht konventionell nacherzählt, sondern viele kleine Schlaglichter setzt. Und das ist sehr lesenswert, meint Holger Heimann.
Zu den Büchern, die von den Nazis 1933 ins Feuer geworfen wurden, gehörte auch Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues. Der 1929 erschienene Antikriegsroman, der sofort zum internationalen Bestseller avancierte, war in Deutschland nach dem Verbot nicht mehr zu haben. Und doch wurde der Roman schon im März 1945, als nahezu alles in Schutt und Asche lag, in großer Zahl wieder ausgeliefert. Was wie ein Wunder anmutet, lässt sich recht einfach erklären und führt zurück ins Jahr 1933.
Der Ullstein Verlag lagerte noch eine Charge mit 120.000 Exemplaren und der Verleger entschied sich, diese heimlich außerhalb Berlins einzulagern. Eile war geboten, weil bereits ein Jahr später die absehbare Enteignung der jüdischen Verlagsinhaber erfolgte.
Die heimlich zur Seite geschafften Exemplare überstanden den Krieg unbeschadet und konnten gleich nach Kriegsende verkauft werden. Lernen lässt sich dies aus einem Buch, das jetzt anlässlich des 200. Geburtstags des Börsenvereins des deutschen Buchhandels erschienen ist und das voller spannender Geschichten steckt, mit Herausgeberin Stefanie Jacobs.
Uns war es wichtig, eine andere Geschichte zu erzählen, indem wir nicht schwergewichtige wissenschaftliche Großaufsätze veröffentlicht haben, sondern versucht haben, in 216 kleine Miszellen, kleine Anekdoten, skurrile, manchmal schräge, manchmal auch verheerende Einblicke in diese 200 Jahre zu bringen.
Knapp 70 Autoren führen in chronologischer Ordnung durch mehr als 200 Jahre. Denn die kurzweilige, andere Geschichte des Börsenvereins beginnt nicht erst 1825, sondern bereits im Jahr 1765. Da nämlich gründete sich eine erste Buchhandlungsgesellschaft, ein Börsenverein Avant la Lettre, mit dem Ziel, illegale Nachdrucke zu verhindern. Rigoros ging der Verband danach nicht nur gegen Raubkopien, sondern auch gegen die, Zitat, Verbreitung ruchloser Ware vor. Der Buchhändler Friedrich Perthes stiftete 1827 im Namen der Sittlichkeit gar zur Bücherverbrennung an.
Das archaische Ritual der Bücherverbrennung wurde im 19. Jahrhundert von den Behörden nicht mehr angewandt. Verbotene Bücher wurden eher eingestampft als verbrannt. Einzelne Parteien und Gruppen jedoch übten die alte Praxis nach eigenem Recht weiter aus.
Der Erste Weltkrieg führte überraschend zu einem Leseboom an den Fronten, doch nicht dazu, dass die Qualität des Lesestoffs zunahm. Vom Besten fast gar nichts, vom Guten wenig und vom Schlechten viel, klagte ein Zeitgenosse über das Angebot. Eine Reihe von Kurzessays beleuchtet schließlich ausführlich die Rolle des Börsenvereins während der Nazi-Diktatur. Es ist keine ruhmreiche Rolle.
Wir können in ganz vielen kleineren Geschichten auch zeigen, wie verheerend die Bereitschaft war, sich dienend an den Nationalsozialismus anzuschließen. Bis zu Beteiligung an Bücherverbrennungen, bis zu dem Verbot tatsächlich einzelne jüdische Autoren, und zwar sehr früh schon, mit Feuchtwanger haben wir ein Beispiel, nicht mehr verlegen zu dürfen und tatsächlich auch Anzeigen zu schalten, die davor warnen, dass die Buchhändler da einen Fehltritt tun.
Der Börsenverein hat sich von Beginn an als Vertreter wirtschaftlicher und kultureller Interessen verstanden. Eine andere Geschichte des Börsenvereins bildet genau diese spezielle Verbindung präzise ab.
Zuerst war es ein ganz klarer Wirtschaftsverband. Wenn wir dann an die Geschichte der Urheberrechte denken, dann ist es plötzlich so geworden, dass die Frage nach der Verfügbarkeit von Wissen, von urheberrechtsbewährtem Wissen, plötzlich eine ganz große Rolle. Ein ganz moderner Gedanke der Zugänglichkeit von Wissen für eine große Menge. Heutzutage ist wieder ein Zungenschlag in den Börsenverein gekommen, der ganz klar kulturell geprägt ist. Und auch kulturell geprägt ist in Bezug auf die Verantwortung der Bücherverleger und Buchhändler in Bezug auf gesellschaftliche, auch durchaus weltweit gesellschaftliche Fragestellungen, in dem sowas wie Meinungsfreiheit und Zensur wieder ins Zentrum gestellt wird.
Interessierte Leser müssen zwischen Zeilen und Zeiten nicht von vorn bis hinten durchackern, sondern können einfach irgendwo anfangen zu lesen. Die einen werden bei der Zensur in der DDR hängen bleiben, andere bei dem Verleger, der als Spion für den KGB tätig war. Und wieder andere beim ersten Frauenbuchladen, dessen Gründerinnen 1975 mit der Devise angetreten sind, außer Männern haben wir nichts zu verlieren. Ein Buch mithin, mit dem den Herausgeberinnen gelingt, was sie sich vorgenommen haben, die Verlags- und Buchhandelsgeschichte aus der Ecke der Spezialwissenschaften zu locken.
Holger Heimann über den Band Zwischen Zeilen und Zeiten, Buchhandel und Verlage 1825 bis 2025, eine andere Geschichte des Börsenvereins. Herausgegeben von Christine Haug und Stefanie Jacobs, knappe 600 Seiten und erschienen im Wallstein Verlag.
Nothing that I see is real, it's all floating unpredictable, reality. Strange, and I wanted to share it with you. And there's something in the air tonight, and I'm walking back into the light, and you're on my mind. It's where I always find you. Oh, you're on my mind. Go outside, I've been hiding for quite some time. I don't have to have a purpose, I just wanna play. Turn yourself back on, show me how you've longed
Über die 200-jährige bewegte Geschichte des Börsenvereins des deutschen Buchhandels haben wir gerade schon viel erfahren, nachzulesen in dem Band Zwischen Zeilen und Zeiten. Der Börsenverein blickt aber auch in die Zukunft. Am 5. und 6. Juni findet in Berlin der große Jubiläumskongress Neue Kapitel statt. Eröffnet wird er mit einer Keynote von Robert Habeck und natürlich von der Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friedrichs. Und ich freue mich, dass sie jetzt im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Frau Schmidt-Friedrichs.
Guten Tag, Frau Höfe.
Ja, am Anfang des Börsenvereins, vor 200 Jahren, da standen vor allem wirtschaftliche Interessen. Die gibt es natürlich immer noch. Aber was sind denn darüber hinaus die großen kulturellen und politischen Themen, die die Branche heute bewegen? Was wird den Kongress Neue Kapitel vor allem beschäftigen?
In dem Kongress geht es genau darum, was der Titel sagt, neue Kapitel aufzuschlagen, nach vorne zu schauen, mutig die Zukunft quasi zu ermöglichen, zu umarmen. Einige Themen sind seit 200 Jahren ähnlich, aber was uns vor allem jetzt beschäftigt ist, das Buch leistet damals wie heute einen wirklich elementar wichtigen Beitrag für Bildung, Meinungsbildung und gesellschaftliche Verständigung und damit ehrlich gesagt für nichts weniger als für die Demokratie. Dazu ist es natürlich extrem wichtig, dass die Menschen lesen können, sprich Leseförderung beschäftigt uns als Vorstand auch unter den Top 10 unserer To-Dos. Der Einsatz für die Freiheit des Wortes und eine lebendige Debattenkultur liegt uns am Herzen. Dafür hat der Börsenverein die Woche der Meinungsfreiheit vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Und natürlich kommt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels letztes Jahr an Ann Applebaum ein Punkt dazu, an dem all das sichtbar wird.
Welche Rolle wird denn künstliche Intelligenz auf dem Kongress spielen? Das ist ja schon so die Herausforderung der Stunde. Welche Chancen und welche Risiken sehen Sie denn angesichts der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz für den Buchmarkt?
Ich fange mal mit den Chancen an, weil ich immer finde, das sollte man als erstes sehen. Verlage setzen künstliche Intelligenz sehr unterschiedlich bereits seit langem ein. Erste Verlage bauen ihrerseits künstliche Intelligenzen und erschließen damit ihren KundInnen und LeserInnen das gesamte Know-how, was in den Verlagsarchiven quasi schlummert. Da sind dann aber auch so Dinge, an die man erstmal nicht denkt, wie Auflagenplanung, die natürlich KI unterstützt wird, wie die Prüfung von Lizenzangeboten, wenn man kein Polnisch kann, kriegt aber aus dem Polnischen ein Angebot, das man dann nicht als finale Übersetzung, aber erstmal, um reinzuschauen, um zu verstehen, KI nutzt. Dann kommen aber natürlich auch die Gedanken oder Sorgen und die betreffen das Einlesen von unendlich vielen urheberrechtlich geschützten Inhalten, ohne dass die UrheberInnen und die Verlage dafür bis jetzt auch nur einen Cent an Honorar, und Honorare kommt ja von Ehren, hat also nicht nur mit Geld, sondern auch mit Anerkennung zu tun, gesehen haben. Und da gibt es dringenden Nachbesserungsbedarf und das ist auch eine der zentralen Forderungen an die Politik.
Genau, damit wendet sich der Börsenverein ja auch an den neuen Kulturstaatsminister, unter anderem damit, dass die Urheberrechte in Zeiten von KI gewahrt werden müssen. Wolfram Weimer, der hat eine längere Liste bekommen. Ein weiteres Anliegen ist so eine Art strukturelle Verlagsförderung. Gerade die kleinen unabhängigen Verlage, die kämpfen ja sehr mit steigenden Produktionskosten, mit sinkenden Auflagen und auch mit dem wachsenden Wettbewerbsdruck durch große Verlagshäuser. Wie könnte denn da eine bessere Unterstützung aussehen?
Also es gibt ja bereits etliche Verlagspreise auf Landesebene. Das ist alles super toll, aber es ist natürlich nichts, womit Sie zur Bank gehen können und sagen, ich hätte gern mal einen Kredit, ich kriege auch ganz sicher den Verlagspreis da und da. Da sagt der Banker, nett, nice try. Insofern hoffen wir oder fordern eine dauerhafte, langfristig wirkende und vor allem eben auch planbare Verlagsförderung nach klar definierten und objektiven Kriterien. Und da geben im deutschsprachigen Raum Österreich und die Schweiz gute Beispiele vor. Also das gibt's und das ist machbar und das ist auch bei uns machbar.
Und wie sieht's mit den unabhängigen Buchhandlungen aus? Die haben ja auch zu kämpfen, aber die haben auch hier eine ganz wichtige Rolle, gerade in den kleineren Städten als Orte des freien Diskurses und des Austauschs. Was kann man für die tun, damit die überleben?
Also da muss ich als erstes sagen, der Buchhandel hat wirklich eine immense Bedeutung, zum Beispiel auch für die Belebung von Innenstädten. Buchhandlungen waren nie nur Orte des Kaufens und Verkaufens, sondern immer Orte der Begegnung. Und die BuchhändlerInnen in Deutschland machen das fantastisch. Da gibt es schon ein ganz, ganz probates und tolles und erprobtes Mittel, nämlich den Kulturpass, der die Menschen zum einen wieder zum analogen Einkaufen bringt, also auch zu dem Erlebnis des Kaufens bei echten Menschen in echten Innenstädten, die sie dann beleben. Und mehr als die Hälfte oder knapp mehr als die Hälfte der Investitionen, die mit dem Kulturpass getätigt wurden, entfielen auf Bücher. Also das heißt, das ist erprobt, das ist schon da, das muss man eigentlich nur weitermachen.
Ja, Sie sprechen den Kulturpass an, den gibt's jetzt seit 2 Jahren. Das ist dieser 200-Euro-Gutschein für 18-Jährige. Und Sie sagen's, davon hat die Buchbranche ja überdurchschnittlich profitiert. Heißt, die jungen Menschen kaufen häufig Bücher von diesem Geld. Sie können ja auch Kinotickets kaufen. Aber Bücher schneiden gut ab dabei. Das sind, seien wir ehrlich, wahrscheinlich nicht unbedingt Kafka und Goethe, die kaufen, sondern auch sehr viele Comics. Aber das ist auch okay, immerhin. Wie geht's denn weiter mit dem Kulturpass? Was wünschen Sie sich da auch von Herrn Weimer?
Ja, also gerne weitermachen. Es war ja eine kurze Zeit sogar mal im Gespräch, ob das auch für die 17-Jährigen möglich ist. Mhm. Jetzt will ich nicht unverschämt werden, wenn das für die nächsten Jahre für die 18-Jährigen gesichert wäre, wäre ich schon ganz zufrieden. Und zu Kafka und Goethe, ich glaube ja ganz intensiv, dass wer gelernt hat, sequenziell zu lesen, wirklich einzutauchen in so einen Inhalt und das auch als ein störungsfreies, intensives Erlebnis wahrzunehmen. Ich finde die Einstiegslektüre gar nicht so wichtig, was da kommt, sondern dass das Lesen praktiziert wird.
Ja, der Kulturpass ist ein Weg, junge Menschen für Literatur und Bücher zu interessieren. Das ist eine Aufgabe, die immer wichtiger und auch vermutlich immer schwieriger wird. 1/4 aller Kinder in Deutschland kann bei Abschluss der Grundschule nicht richtig lesen. Das kam bei der letzten IGLU-Studie raus. Braucht es da nicht doch noch sowas wie eine ganz neue flächendeckende Leseförderstrategie?
Unbedingt. Das ist ganz, ganz, ganz zentral. Und das sage ich jetzt gar nicht nur für die Branche, sondern auch weit darüber hinaus. Wer nicht lesen kann, hat weniger soziale Teilhabe. Wer weniger soziale Teilhabe hat, macht weniger Karriere und fühlt sich auch in einem Land weniger vernetzt. Und das hat wirklich etwas mit unserem Miteinander zu tun. Und da ist ein föderaler Flickenteppich auch nicht genug. Das braucht einen nationalen Ansatz. Da müssen wir von guten Erfahrungen, ob aus Ländern, aus Städten, egal, lernen und die sofort in der Wirtschaft, würde man sagen, ausrollen, national. Die Erfahrungen sind da, die Studien sind da. Da fehlt's am Machen und das ist ganz, ganz elementar wichtig.
Was kann denn der Börsenverein da ganz konkret tun, um das zu befeuern und beflügeln?
Also zum einen macht der Börsenverein zusammen mit der Stiftung Lesen intensivst die Politik und die Gesellschaft darauf aufmerksam, wie wichtig das ist. Das ist eben kein nice to have, sondern es ist wirklich eine elementare Kompetenz. Zum anderen machen wir mit dem Vorlesewettbewerb, mit dem Welttag des Buches, mit Ich schenke dir eine Geschichte. Also da gibt es etliche Initiativen, die Menschen möglichst früh ans Buch heranführen. Wie gesagt, da immer im Schulterschluss, da ist nicht der Börsenverein ein Solitär, sondern der Börsenverein versteht sich da als ein wichtiges Puzzlestück in einem sehr, sehr wichtigen gesellschaftlichen Puzzle.
Es gab vor kurzem einen Jubiläumsempfang des Börsenvereins in Leipzig und da hat die Publizistin Maya Göpel ganz eindrucksvoll von der besonderen Autorität gesprochen, die Bücher nach wie vor ausstrahlen. Bücher seien immer noch die ideale Formgebung, um eine Sache zu durchdringen und sich Zusammenhänge anzueignen. Etwas Längeres lesen zu dürfen, meinte sie, ist Luxus. Man checkt sich aus allem aus. Und das klang bei Ihnen vorhin auch schon so ein bisschen an. Und liegt da vielleicht dann doch auch der Schlüssel für die Zukunft des Buches?
Ich bin ganz, ganz sicher, dass je mehr Ablenkung wir haben, je mehr ständig irgendwelche Push-Nachrichten auf den Handys auftauchen Und je mehr wir als Gesellschaft ja verlernen, uns zu konzentrieren, überhaupt einen komplexeren Zusammenhang noch zu erfassen, umso mehr wird das, ich würde es jetzt nicht Luxus nennen, denn Luxus klingt so abgehoben. Ich würde es eher nennen, ein elementar menschliches Bedürfnis, wirklich einzutauchen, wirklich Zusammenhänge zu verstehen. Das ist eine Bereicherung meines emotionalen und in der Folge dann auch rationalen Spektrums auf die Welt.
Vielen Dank, Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Zum 200-jährigen Jubiläum des Börsenvereins findet am 5. und 6. Juni ein großer Kongress in Berlin statt. Neue Kapitel heißt er. Mit dabei sind unter anderem Robert Habeck, Sebastian Fitzek, Miriam Meckel und viele andere, die dann über die Zukunft des Buches und der Buchbranche diskutieren werden.
I find it hard to let myself be. Been trying far too hard to make you see what I've got going on. So you can make your mind up. If you show me your cards, I'll stop being a fool. 'Cause lately I'm driving you crazy, and I'm not sure that it's the good kind. Do you wanna let me in? What it feels like to look at me?
Im Herzen, da ist der 59-jährige Oliver Maria Schmidt Politiker. 1988 wollte er als unabhängiger Kandidat in den baden-württembergischen Landtag einziehen. Sein Slogan lautete: Macht alle mit, wählt Oliver Schmidt. 1991 hat er versucht, den Oberbürgermeisterposten in seiner Heimatstadt Heilbronn zu erobern. In beiden Fällen ist er fulminant gescheitert, mit nur knapp über 0% der Stimmen. Erfolgreicher war er dann bei den Oberbürgermeisterwahlen in Frankfurt 2012. Da errang er für seine Partei, die Partei, immerhin 1,8%. Neben dieser politischen Karriere ist Oliver Maria Schmidt als satirischer Autor bekannt geworden. Seit 20 Jahren ist er Mitherausgeber der Titanic. Er schreibt Kolumnen und Reisereportagen und auch Romane. Jetzt ist Koma See erschienen. Mehr von Ulrich Rüdenauer.
Das Spätwerk Woody Allens zeichnet sich durch eine gewisse künstlerische Beliebigkeit aus. Wo immer ihm eine Tourismusbehörde günstige Bedingungen bot, schien es, hat er einen pittoresken Film gedreht. Barcelona, Rom, Paris, you name it. Turismo Como kann nun zwar nicht mit Woody Allen aufwarten, aber immerhin mit Oliver Maria Schmidt und seinem neuen, am Koma See spielenden Roman, Achtung Wortspiel, Koma See. Also vorne mit K und hinten mit A, so wie die tiefe Bewusstlosigkeit. Die wunderschöne Kulisse der Lombardei drängt sich immer wieder ins Bild.
Am Tage protzte und prunkte dieser immer leicht überkandidelte Alpensee schon sehr mit seiner aufdringlichen Grandezza. Immer wirkte er ein bisschen wie zu stark geschminkt.
Schmidt ist ein legitimer Nachfahre der neuen Frankfurter Schule, angesiedelt irgendwo zwischen dem Dichterstar der Satirikergruppe Robert Gernhardt und dem selbsternannten Klimbim- und Krawallschriftsteller Eckart Henscheid. War den beiden in den 70er Jahren die Zeitschrift Pardon, geistige Heimat, so für Oliver Maria Schmidt später die Titanic. Wie Henscheid und Gernhardt ist auch der jüngere, immerhin inzwischen auch schon fast 60-jährige Schmidt in verschiedenen Genres unterwegs. In seinem neuesten Streich verbinden sich sein Faible für die Reisereportage, der Groschen- und Kriminalroman und die Gesellschaftssatire. Nehmen wir es vorweg, dem Büchnerpreis rückt er mit Koma See nicht näher, aber vielleicht dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Und wie es sich dabei gehört, baut das Personal nah am Klischee. Da ist zuallererst die abgebrannte Paparazza Elena, in Deutschland aufgewachsene Halbitalienerin, die sich eine finanzielle Konsolidierung durch das Schießen kompromittierender Bilder von George Clooney verspricht. Der besitzt bekanntlich am Komasee eine stattliche Villa. Ihm fotografisch eine Affäre nachzuweisen, wäre gut fürs Geschäft. Des Weiteren gibt es den für Futurismus und den Duce schwärmenden Aufschneider Faustino, der Elena erfolglos den Hof macht. Eine mafiöse Familie betreibt windige Geschäfte und das im Rollstuhl sitzende Oberhaupt entpuppt sich als früherer Verehrer von Elenas überdrehter Mutter Sophia. Die wiederum stammt vom Comersee, wo sie seinerzeit den später unter dubiosen Umständen zu Tode gekommenen Terroristen und Tankwart Rudolf kennenlernte.
Diese Liebe wurde von Rudolf Faulhaber aus Tetisee-Neustadt erwidert. Schnell habe man geheiratet in Como, aber nur standesamtlich. Was ihre, Sophias Eltern, die sowieso schon gegen eine Ehe mit einem dahergelaufenen Tankwart aus Deutschland waren, vollends zur Rasserei brachte. Vielleicht hatte sie da aber schon eine Art Vorgefühl, sagte die Mutter. Denn Rudi war, wie er ihr erst nach der Eheschließung berichtete, in der RAF.
Jede und jeder spielt ihre und seine klischeehafte Rolle. Und das auch ziemlich gut. Oliver Maria Schmidt kann sehr komisch schreiben. Und die Pointendichte nimmt nach anfänglich raumgreifenden touristischen Informationen zu architektonischen Schmuckstücken und historischen Räuberpistolen immer mehr zu. In Comersee werden so ziemlich alle Themen verhandelt und Materialien verbraten, die auch in der Gala zu finden sein könnten. Superreiche bei einer Oldtimer-Auktion. Auf Seite 3 der Süddeutschen, Schlepperkriminalität, im Poproman, Zitate von Tokotronik und anderen Helden der Subkultur, in einer Vorabendserie, Herzschmerz mit Verwicklungen, Polit-Satire, der Hang Italiens zur Faschismusnostalgie und in einem Polit-Thriller. Kam RAF-Terrorist Rudolf wirklich aufgrund von Schusslichkeit beim Hantieren mit Sprengmitteln um? Den ästhetischen Fehltritten von Touristen wird ebenso Aufmerksamkeit geschenkt wie der Eleganz des italienischen Mannes.
Ein italienischer Uomo Gentile würde sich eher beide Beine amputieren lassen, als in der Öffentlichkeit mit Kinderhosen herumzulaufen. Und deswegen hasst du diese Menschen? Ich hasse sie überhaupt nicht, zischte Faustino zwischen den Zähnen hervor. Es ist nur ganz normale Verachtung. Sie sind ja nur Geflüchtete, Verlorene der Zivilisation, auf der Flucht vor der Langeweile und vor sich selbst. Tote auf Urlaub, Ragazzi in Vacanza.
All das spielt sich also ab auf dem schmalen Grat zwischen Kolportage und Ironie. Comersee ist Trivialliteratur und gleichzeitig ihre Parodie. Die Lektüre ist ein bisschen Guilty Pleasure, der zugleich durch die eingezogene Metaebene Absolution zuteil wird. Fazit: keine Pflichtlektüre, aber immerhin kurzweiliger als so manches von Kunstwillen befeuerte Dichtwerk. Unterhaltsam, lustig, mitunter total blöd, manche Witze abgestanden und auf heitere Weise der absurden Gegenwart auf der Spur. Wie sagte schon der von Kunstbeflissenheit auch nicht immer ganz freie Tokotronik-Frontmann Dirk von Lotzow, pure Vernunft darf niemals siegen.
Ulrich Rüdenauer über Comersee von Oliver Maria Schmidt, erschienen bei Rowohlt Berlin.
Darf niemals siegen, wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns im schönsten Schlummer singen, die uns vor stumpfer Wahrheit warnen und tiefer Qualen sich erbarmen, die uns in Bambuskörben wiegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Zeigen und sich danach vor uns verbeugen und die zu Königen uns krönen, nur um uns heimlich zu verhöhnen und die uns in die Ohren zischen und über unsere Augen wischen, die, die, die uns helfen wollen, bekriegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. La 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 la.
brauchen dringend neue Lügen, die unsere Schönheit uns erhalten, uns aber tief im Inneren spalten. Vielmehr noch, die uns fragmentieren und danach zärtlich uns berühren und uns hinein ins Dunkel führen, die sich unserem Willen fügen und uns wie weiche Zäune biegen. Pure Vernunft darf niemals siegen.
Ein Klassiker von Tokotronic, Pure Vernunft darf niemals siegen, erschienen im Jahr 2005 und damit auch schon 20 Jahre alt. Sie hören SWR Kultur. Wenn es um die historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika geht, dann fällt meistens zuerst der Name Alexander von Humboldt. Und der hat das Wissen der Welt ja auch wirklich enorm bereichert. Aber neben Humboldt gab es auch noch andere Deutsche, die im südlichen Teil Amerikas ansässig wurden und zum Teil Großartiges vollbrachten. Wissenschaftler, Kaufleute, Künstler, Autoren. Ihre Leistungen sind bei uns weitgehend unbekannt geblieben oder längst vergessen. Das soll das neue Buch »Die Kaiserin von Galapagos« ändern. Geschrieben hat es Michi Straußfeld, eine der besten Kennerinnen der lateinamerikanischen Literatur. Peter B. Schumann hat das Buch gelesen und die Autorin getroffen.
Der Titel »Die Kaiserin von Galapagos« ist etwas irreführend, denn er bezieht sich nur auf die spektakulärste Geschichte des Bandes. Darin landet eine angebliche Baronin mit Hofstaat auf einer paradiesischen Insel im Galapagos-Archipel, ruft sich zur Kaiserin aus und errichtet ein Schreckensregime. Ein vielfach verfilmter Stoff. Auch der Untertitel »Deutsche Abenteuer in Lateinamerika« verweist nur oberflächlich auf den wirklichen Inhalt. Tatsächlich liegt hier ein zentrales Werk über die vielfältigen, meist kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und dem großen Kontinent vor. Sie haben allerdings inzwischen erheblich gelitten, was Michi Straußfeld zu ihrem Buch bewegt hat.
Das ärgert mich, das macht mich traurig. Und dann wollte ich einfach wissen, war das immer so? Gab es mal in der Geschichte Momente, wo wirklich Deutsche und Lateinamerikaner ein enges Verhältnis hatten? Wer war drüben? Was haben sie gemacht? Das war der Ausgangspunkt.
Und dieses Ungenügen hat sie zu einem Kaleidoskop aus 500 Jahren deutsch-lateinamerikanischer Verbindungen gestaltet. Es reicht von dem ersten Kartografen Martin Waldseemüller, der 1507 mit seiner Landkarte den Namen Amerika einführte. Über Weltumsegler wie Adalbert von Chamisso, der sich im 19. Jahrhundert für den Reichtum der brasilianischen Natur begeisterte, bis hin zu Hermann Burmeister, der als Maler, Geologe, Botaniker, Meeresbiologe und Paläontologe die Bedeutung Argentiniens in seinem Bericht »Reise durch die La Plata-Staaten« angemessen würdigte. Hier ist seine Leistung längst vergessen. Michi Straußfeld hat auf ihn und viele andere wieder hingewiesen.
Vielleicht kann man auf dem einen oder anderen was aufbauen, denn zum Beispiel die berühmte Berliner Schule mit den Archäologen, den Ethnologen. Diese Forscher haben Großartiges geleistet für Lateinamerika und werden in den Ländern, in denen sie waren, verehrt, haben dort Statuen, Museen sind nach ihnen benannt. Und wir wissen noch nicht mal hier, wer das war.
Wie im Fall Burmeister. Er hat immerhin das argentinische Museum der Naturwissenschaften in Buenos Aires gegründet und ein Denkmal erinnert dort an seine Leistungen. Die Hälfte ihres 260 Seiten umfassenden Buches hat Michi Straußfeld dem 20. und 21. Jahrhundert gewidmet, der Zeit, in der sich die Beziehungen vervielfachten, zunächst besonders durch die Emigranten. Sie flohen aus der Not in Deutschland in den Süden Lateinamerikas und auch nach Mexiko. Die mexikanische Schriftstellerin Elena Poniatowska hielt zum Beispiel die deutsche Gemeinde für eine der besten in unserem Land. Alle gaben ihr Herzblut und ihren Verstand. Dazu gehörte zum Beispiel der Fotograf Hugo Brehme, der an der mexikanischen Revolution teilnahm und dem das kanonische Bild des legendären Anführers Emiliano Zapata gelang, mit Sombrero, überkreuzten Patronengürteln, Gewehr und Säbel. Zahllose jüdische Emigranten flohen in den 1930er Jahren vor dem wachsenden Antisemitismus. Einige von ihnen gründeten zum Beispiel berühmte Buchhandlungen, die teilweise auch heute noch existieren. Dann kam die Welle der Nazis, die im Süden unterzutauchen versuchten.
Wie die Nazis dort unbehelligt haben leben können, das ist schon etwas, was einen heute noch eigentlich schamrot werden lässt, dass die Diplomaten kein wirkliches Interesse hatten. Ich meine, dass Mengele 20 Jahre lang in Sao Paulo, im Großraum Sao Paulo leben konnte und bei einem Herzinfarkt im Meer gestorben ist. Und die Leute wussten, dass er da war. Und die Botschaften wussten es mit ziemlicher Sicherheit auch.
Unter den Emigrationsländern spielte Mexiko damals eine Sonderrolle. Dank der liberalen Präsidentschaft von Lázaro Cárdenas und mexikanischer Diplomaten wie Gilberto Bosques, der für lebensrettende Visa in großer Zahl sorgte. Die erhielten vor allem politisch Verfolgte und Intellektuelle wie Hannah Arendt, Leon Feuchtwanger, Franz Werfel oder Heinrich und Golomann.
Und auch die bildenden Künstler. Und erstaunlich ist, das hat mich sehr überrascht, dass die bildenden Künstler fast alle geblieben sind. Und die Autoren sind eigentlich alle wieder zurückgekommen. Da sieht man wiederum eines der Hauptprobleme, dass Deutschland und Lateinamerika sich doch vielleicht nicht ausreichend kennen, sind die Sprachprobleme.
Bitschi Strausfeld kann sie zwar nicht beheben, aber sie hat ein Werk vorgelegt, das die Leserin und den Leser in eine weitgehend unbekannte Welt eintauchen lässt. Die Fülle der Beispiele bewältigt sie durch eine besonders anschauliche Form der Darstellung. Dazu verwendet sie oft ausführliche Zitate von Zeitzeugen oder von Autoren, die über einzelne Aspekte geschrieben haben. Ihre ungemein detailreiche Studie ist ein profunder Beitrag zum Verständnis Lateinamerikas.
Das meint Peter B. Schumann zum neuen Buch von Mitschi Strausfeld, Die Kaiserin von Galapagos, erschienen im Bärenberg Verlag.
I wanna believe that I'm more than you seem to see. Surely I could be so much more to you, baby. But lately I've been driving you crazy. But will I always? And sometimes I wonder how you speak of me when I'm not there. And you can say
ein Kunstkritiker und seine transsexuelle Tochter, ein Lebenskünstler und sein Internetdate, eine Grande Dame und ein arabischer Prinz. Das ist das schräge Personal, das die amerikanische, seit langem in der Nähe von Berlin lebende Autorin Nell Sink in ihrem neuen Roman Sister Europe aufeinandertreffen lässt. Heraus kommt dabei nicht nur eine gewitzte Parodie auf den Literaturbetrieb, auf Wokeness-Bewegungen und Identitätsdebatten, sondern auch eine widerborstige Liebeserklärung an Berlin, meint unsere Kritikerin Beate Tröger.
Man schreibt den 21. Februar des Jahres 2023. Der Schauplatz ist Berlin. Dort findet sich eine illustre Gesellschaft im Dunstkreis einer Feier für einen Abend und eine Nacht zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen. Doch zunächst lernt man die Figuren des Romans einzeln kennen. Nicole zum Beispiel, die mal Kilian hieß, sie ist 15 und möchte eine Frau sein. Allein ein billiges Glitzerkleid und High Heels reichen nicht aus.
Was war schon dabei, sich für ein paar Minuten auf der Kurfürstenstraße als Stricherin auszugeben? So hatte sie es sich jedenfalls gedacht, dass es einfach sein würde. Als sie sich die Situation ausgemalt hatte, sah sie keine Probleme. Eine kurze Tour über den Laufsteg und für jeden Typen, der ihr hinterherpfiff, gäbe es einen Punkt.
Nicoles Probe aufs Exempel misslingt gründlich. Derweil bereitet sich ihr Vater Demian, freier Kunstkritiker, zu Hause am Schlachtensee auf die Feier vor, bei der der arabische Autor Masud al-Husseil einen Literaturpreis erhalten soll. Demian verehrt Masuds Dichtung, seit er ihn vor Jahrzehnten an der dänischen Küste getroffen hat.
Demian war damals jung und leicht zu beeindrucken gewesen, traurig und schüchtern. 18 Jahre alt und ein begeisterter Leser von Lyrik, auch von arabischen Versen in Übersetzung. Tagelang hörte er Masuds blumigem, stockendem Englisch zu, außerstande seine ständigen Einladungen abzulehnen.
Zur Preisverleihung bringt Demian Livia mit, eine Freundin und Erbin mitsamt Königspudel Mephisto. Ausgelobt hat den Literaturpreis eine gealterte muslimische Prinzessin, die in der französischen Schweiz lebt und in den Vereinigten Emiraten Anerkennung als Dichterin genießt. Vor allem aber ist sie reich und kann nicht selbst bei der Soiree dabei sein, also schickt sie ihren homosexuellen Enkel Radi als Stellvertreter nach Berlin. Dann ist da noch der halbamerikanische Kleinverleger Toto, der in den 90ern mit schlechten Musikerbiografien gut Geld verdient und in Berlin seine Wahlheimat gefunden hat. Er bringt seine Internetbekanntschaft Avianca mit zu der Soiree. Nell Sink lässt ihre Figuren mal aufeinanderprallen, mal umeinander herumtanzen. Und sie lässt ihnen den Polizisten Klaus hinterherschleichen, der in seiner zwielichtigen Art als Sittenwächter walten will und zugleich wirkt wie die lebende Verkörperung einer gegenwärtigen konservativen Empörungskultur. Sink porträtiert diese schrägen Vögel liebevoll, feinfühlig, mit einer Prise zärtlicher Ironie. Aus den pointenreichen Dialogen und unzähligen kleinen Volten erwächst eine beeindruckende Lebendigkeit und herrliche Komik. Sister Europe ist auch ein Liebesroman, der die Zweifel und Schüchternheiten seines Personals extrem gut kennt und der Fragen von Identität, Begehren und Zuneigung ständig indirekt verhandelt, im Wissen, dass Liebe oft ein großes Aneinander vorbei bleibt. Ein bisschen klingt der Roman nach frühen Filmen von Woody Allen, ein bisschen nach denen des französischen Filmemachers Eric Rohmer mit ihren schnellen Dialogen. Die Liebesgeschichte in Sister Europe verwebt sich aber mit Beobachtungen aus dem subkulturellen Berlin der 90er Jahre und den kulturellen und Halbweltmilieus der Gegenwart. Nicht selten fragt man sich, woher die Autorin eigentlich so derart frappierend gut kennt, was sie in dem unverwechselbaren Ton erzählt, der schon ihre vorangegangenen Romane prägte und trägt. Voller Ernsthaftigkeit werden seelische und gesellschaftliche Ambivalenzen ausgelotet. Doch auch dabei kommt der Humor nie zu kurz, wie diese Schilderung zeigt, in der Demian über seine Zweifel an Masuds Dichtung sinniert.
Als er die Bücher las, stieß Demian zu seinem Entsetzen auf einen krassen und hartnäckigen Rassismus gegen Schwarze. Ließ sich das entschuldigen? Er entschuldigte es auf Grundlage der Tatsache, dass es einem anti-schwarzen Rassisten schwerfallen würde, in Norwegen allzu viel Schaden anzurichten, wo antimuslimischer Rassismus eine tödliche Bedrohung war. War es herablassend, seine eigenen ethischen Maßstäbe zu senken, weil der Mann ein Genie war? Oder war es eurozentrisch, sie nicht zu senken? Und was war schlimmer?
Ja, was ist schlimmer, fragt man sich im Blick auf die Zwiespalte der Figuren in einem Roman, der die Borniertheiten und Kränkungen, die Träume und Wünsche seiner Figuren unter den Vorzeichen von Wokeness so interessiert betrachtet wie ein Vogelbeobachter seltsames Federvieh durch ein Fernglas. Rückblickend versteht man, wie kunstvoll schon der erste Satz den weiten Horizont des Romans aufspannt.
Es regnete 40 Tage und 40 Nächte. Erzählte Demian seiner jüngeren Tochter Maxima, Maxi, die mit leichtem Fieber früher als sonst ins Bett gegangen war.
Der Satz erinnert an die biblische Erzählung von Noah und der Arche. Die Sintflut dauerte 40 Tage. Die biblische Geschichte ist eine von Untergang und Überleben, ganz wie Sister Europe. Beim Lesen stellt sich ein leichtes Fiebergefühl ein, das zugleich high macht, hypnotisiert und darin wiederum auch dem Song der Band The Psychedelic Furs ähnelt, dem Nell Sinks melancholisch kluger Roman seinen Titel verdankt.
Beate Tröger über Sister Europe von Nell Sink, aus dem Englischen übersetzt von Tobias Schnettler und erschienen bei Rowohlt. Und hier kommt der titelgebende Song Sister Europe von The Psychedelic Furs. Stupid on a Steinway, so sick upon a Steinway, the saint is drowned. See them talk and see them. Was Mutterschaft bedeutet, dass sie nämlich nicht nur toll und erfüllend, sondern auch unfassbar anstrengend sein kann, dass sie inzwischen auch öffentlich bereut werden kann. Über all das sind in den vergangenen Jahren ziemlich viele Bücher geschrieben worden. Und auf Instagram gibt es dazu auch den passenden Hashtag Ehrliche Mutterschaft. Das Thema ist noch sehr in weiblicher Hand, aber die Väter ziehen langsam nach. Es gibt Papa-Blogger im Netz. Papa-Influencer und auch in der Literatur sind zunehmend männliche Stimmen zum Thema Elternschaft zu hören, zum Beispiel die des Chilenen Alejandro Zambra. Nachrichten an meinen Sohn heißt sein neues Buch. Theresa Hübner stellt es vor.
Mit dir im Arm sehe ich zum ersten Mal den Schatten, den wir gemeinsam an die Wand werfen. Da bist du 20 Minuten alt. Deine Mutter schließt die Lider, will aber nicht schlafen. Sie ruht nur ein paar Sekunden aus. Neugeborene vergessen manchmal das Atmen, sagt uns die Krankenschwester, eine freundliche Spielverderberin.
Wahrscheinlich erinnern sich alle Eltern an solche oder ähnliche Momente, wie sie Alejandro Zambra in Nachrichten an meinen Sohn beschreibt. Es sind Eindrücke aus dem kleinen Stück Magie, die die ersten Minuten nach der Geburt eines Kindes haben. Vater und Sohn, jetzt werfen sie einen gemeinsamen Schatten. Wie schön. Es gibt viele zarte, poetische Passagen in diesem Buch, in dem der chilenische Autor Alejandro Zambra über das Vatersein reflektiert. Besonders im ersten Kapitel des Buches reiht er Beobachtungen und kluge Gedanken aneinander. Er beschreibt die ersten gemeinsamen Tage und Wochen, aber nicht chronologisch, sondern assoziativ, wie Notizen oder Nachrichten eben. Und es gibt sehr komische kleine Einschübe.
Ich bin stolz, dass das erste Wort, das mein Sohn vor 5 Tagen ausgesprochen hat, entgegen dem statistischen Trend das Wort Papa ist. Das sagt er jetzt ständig. Allerdings hat er noch Schwierigkeiten mit dem stimmlosen bilabialen Verschlusslaut P und so ersetzt er ihn momentan durch den stimmhaften bilabialen Nasallaut M.
Eine der lustigsten Passagen ist die, in der Alejandro Zambra erzählt, wie er Schokolade isst, die mit einem psychoaktiven Pilz versetzt war. Er hofft damit, seine Kopfschmerzen zu heilen, was tatsächlich klappt, ihn aber, weil er zu viel Pilzschokolade auf einmal isst, auf einen stundenlangen Drogentrip schickt. Da sein Sohn gerade das Krabbeln gelernt hat, krabbelt auch Alejandro Zambra high durch die Wohnung und betrachtet die Welt durch Kinderaugen.
Ich wagte ein vorsichtiges, zaghaftes Krabbeln. Die Knie taten höllisch weh, was ich vielleicht wegen meiner katholischen Erziehung als ein positives Zeichen nahm. Ich erreichte das Wohnzimmer, besah mir auf allen Vieren die Pflanzen. Herrliche Ameisen, so schwarze, glänzende, tänzerische hatte die Weltgeschichte noch nie gesehen, kamen und gingen auf einem Pfad, der in einer Fensterrille begann und oben auf einem Blumentopf endete. Ich studierte sie eingehend, saugte sie förmlich in mich auf, genoss sie.
Das erste Kapitel des Buches spielt zeitlich in der Pandemie, auf deren Höhepunkt der Sohn 2 Jahre alt ist. Die übrigen Kapitel bestehen aus eigenständigen, sehr unterschiedlichen Geschichten, die aber alle um das Thema Vater-Sohn-Beziehung, Männerrollen und Nähe und Distanz zwischen Männern kreisen. Sambra problematisiert das Vatersein auf eine eher leise Art. Er spricht nicht nur über die Freuden, sondern auch die Zweifel, Ängste und Unsicherheiten, die mit der neuen Rolle als Vater einhergehen. So fragt er sich auch, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein, und denkt kritisch über eigene Prägungen, gesellschaftliche Erwartungen und die Verantwortung nach, die mit dem Elternsein kommt. Dabei geht es weniger um dramatische Konflikte als um feine, ehrliche Beobachtungen eines Mannes, der sich im Spannungsfeld zwischen Fürsorge, Überforderung und dem Wunsch nach einer echten Beziehung zu seinem Kind bewegt. Wieder fehlt es nicht an lustigen Passagen. Zum Beispiel, wenn der Erzähler darüber nachdenkt, wie er jahrelang litt, weil er nicht wollte, dass sein intellektuelles Umfeld von seiner Fußballleidenschaft erfuhr. Er wollte lieber als verkopft intellektuell wahrgenommen werden. Da passte die Passion für den Rollsport nicht ins Bild. Dabei war das gemeinsame Fußballschauen eine der wenigen Möglichkeiten, in Verbindung mit seinem Vater zu treten.
Selbst wenn wir mit unseren Vätern restlos zerstritten waren, bescherte uns die Möglichkeit, unsere Streitigkeiten etwas Höherem zu opfern und gemeinsam ein Spiel zu sehen, eine angemessene Dosis Familienhoffnung, einen vorübergehenden Waffenstillstand und bewahrte uns zumindest die Illusion der Zusammengehörigkeit.
Es gibt schon diverse Bücher über Mutterschaft, doch nur wenige übers Vaterwerden und Sein. Deshalb sticht Nachrichten an meinen Sohn durch seine besondere Perspektive heraus. Es ist ein berührendes und zugleich humorvolles Buch, das die vielfältigen Facetten des Vaterseins einfängt. Alejandro Sambra verbindet poetische Beobachtungen mit persönlichen Reflexionen und schafft so eine authentische Liebeserklärung an die Vater-Sohn-Beziehung. Ein lesenswertes Werk für alle, die das Familienleben mit offenen Augen und Herzen betrachten möchten.
Theresa Hübner über Nachrichten an meinen Sohn von Alejandro Sambra, aus dem Spanischen von Susanne Lange und erschienen bei Sokamp. As I try to exist without caring about the voices in my head. Und das war's vom Lesenswertmagazin auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und Themen dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur App können Sie unsere Sendungen auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der südafrikanischen Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou. Shelter heißt ihr Album. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Höfer. Lesen Sie wohl. I'm not afraid.